Die Themen der heutigen Episode: Steph Curry explodiert, er ist wieder da, 57 und 62 Punkte sind fast die besten Leistungen seiner Karriere. Außerdem Contender-Ranking, wer hat die größten Chancen auf den Titel? Dazu aktuelle Spiele vom Wochenende: Suns gegen die Sixers, Warriors gegen die Nets. Und beginnen wird die Sendung mit dem Thema MVP. Ein erstes Voting hat ergeben, es gibt drei glasklare Favoriten und einer wird heute mal unter die Lupe genommen. Natürlich, ihr habt's alle erraten, es geht um niemand Geringeren als Joel Embiid. Wir wollen uns mal anschauen, wie er sein Game auf eine neue Stufe gehoben hat.
NBA Fan Podcast, der Podcast für alle echten Fans. Von echten Fans gemacht. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
Hi, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Joel Embiid vor MVP? Das ist die erste Frage, die uns hier beschäftigt. Der gebürtige Kameruner, 26 Jahre alt, 2,13 Meter ist er groß, bringt 127 Kilo auf die Waage und hat eine Spannweite von 2,28 Meter. Er wurde 2014 gedraftet an dritter Stelle von den Philadelphia 76ers hinter Andrew Wiggins zu den Cavaliers und Jabari Parker damals zu den Milwaukee Bucks, ja, kaum zu glauben. Und an Nummer 4 hinter ihm, hinter Embiid, wurde gedraftet Aaron Gordon von den Orlando Magic. Ja, man verbindet ihn natürlich mit dem Thema Trust the Process von Sam Hinkie, wie keine Zweiter. Er ist bekannt auf den sozialen Mediennetzwerken. Als Bully war er jahrelang unterwegs. Frag mal Andre Drummond. Der konnte einige Nächte schon nicht mehr schlafen. Und man hat auf dem Spielfeld gemerkt, wie sehr doch Embiid in seinem Kopf war. Zuletzt hatte ja Embiid sich dann distanziert, hat sich zurückgezogen, hat keine Streifzüge und Kämpfe mehr angefangen in den sozialen Netzwerken. Aber irgendwie hat wohl sein Game darunter gelitten. Er war nicht mehr so aggressiv auf dem Court. Und in Interviews zuletzt hat er jetzt also auch angekündigt, wieder zu seinem alten Selbst, zu seinem eigenen Selbst zurückzukommen. Ja, was hat ihn denn jetzt nun dieses Jahr so stark gemacht? Wieso ist er in der MVP-Diskussion? Und ja, das ist er nämlich wirklich. ESPN hat eine Umfrage gemacht, wer MVP werden sollte, nach Meinung der Leute, die da abstimmen. Und die hat ergeben, auf Platz 1 LeBron James, 760 Punkte, aber gar nicht mal weit dahinter. Joel Embiid, 665 Punkte, knapp dahinter dann Jokic mit 596. Durant bekommt auch noch ein paar Erwähnungen, 272 Punkte und Kawhi dann mit 153. Giannis und Steph folgen auf den Plätzen. Was hat jetzt den guten Joel da so hoch katapultiert in diesem Rating? Schauen wir uns zunächst mal seine Stats an. Also letztes Jahr hatte er 23 Punkte, da ist er jetzt, das ist auch etwa sein Karriereschnitt. 29,6 Punkte hat er da, fast 30 Punkte jetzt. Rebounds ist er zwar von 11,6 auf 10,8 ein bisschen runter, ist aber immer noch in derselben Range. So ähnlich sieht es aus bei den Assists, knapp unter 3 Assists. Turnover hat er etwas über 3, ja, das ist so sein Übliches. Und dann schauen wir mal auf die Field Goals. Da sehen wir jetzt nämlich einen ganz großen Unterschied. Der hat nämlich von 47,7 auf über 54% seine Field Goals verbessert. Und damit noch nicht genug. Von 33% bei Dreiern steht er jetzt bei soliden 40%. Das ist also schon ein ganz entscheidender Schlüssel. Ich habe nämlich 3 Punkte da ausgemacht, warum es ihm gelungen ist, derart sich zu verbessern diese Saison, dass er also wirklich jetzt zu Recht einer der Top-Leute in der MVP-Diskussion ist. Ja, und da ist der erste Punkt, ist einfach sein Wurf. Ja, das hat er sich letzte Saison schon angedeutet. Er hat während dem Lockdown der letzten Saison, hat er stark wohl gearbeitet an seinem Wurf, an seinem Jumper. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Nämlich, er hat in der Midrange auf jeden Fall das nächste Level erreicht. Da hat er über 17% seine Field Goals verbessert. Also noch viel mehr als die 7%, die er bei seinen gesamten Würfen sich verbessert hat. 17% mehr in der Midrange. Ja, das ist natürlich ein ganz schöner Hammer und das führt dazu, dass er mittlerweile ein True Shooting hat von 69%, also eins der besten in der Liga und vor allem von einem Scorer über 25 Punkten der einzige, der so ein True Shooting aufweist. Da werden also beim True Shooting alle Würfe je nach Schwierigkeit gewichtet. Da ist dann ein ganz einfacher offener Layup zählt natürlich weniger als jetzt ein contesteter Wurf von der Dreier oder von der Midrange. Was heißt das? 17% sich da zu verbessern, das ist ein ganz schöner Hammer. Ja, und er liegt beim True Shooting bei 69%, also das ist besser als Paul George oder sogar Steph Curry. Und das sind ja wirklich absolut Elite-Shooter und Scorer. Ja, und das hat natürlich bei Joel Embiid nochmal einiges verändert. Früher konnte man ihn doch eher mal von draußen auch mal freistehen lassen oder man konnte als Defender in der Midrange ihn da mal ein bisschen unbedrängter werfen lassen. Das kann man also jetzt überhaupt nicht mehr machen und das ermöglicht es ihm dann natürlich da sehr gut dann seinen Verteidiger, der eng bei ihm steht und Embiid ist ja für seine Größe unheimlich schnell und leichtfüßig unterwegs. Er ist jetzt kein Hakeem Olajuwon, der da wirklich ein Tänzchen aufführt im Post, aber er hat also doch eine sehr gute Balance, wenn man versucht, ihn da zu Fall zu bringen, indem man weggeht, wenn er seinen Körper in einstellt. Das kann er gut auffangen, er hat eine gute Balance, er ist sehr, sehr stark. Und jetzt muss natürlich die Verteidigung da seinen Wurf respektieren, muss näher an ihm ranstehen und dann kann er natürlich sehr gut da in den Post gehen und kann da seine Tricks abziehen, up and under, Post-Moves, Shimmy-Shots, das ganze Programm hat er ja im Anschluss. Ja, also das ist für mich der erste von 3 Punkten, die ich da ausgemacht habe, die ihn jetzt noch sehr, sehr viel schwieriger zu verteidigen macht. Ja, das ist der erste Punkt, ist wirklich der verbesserte Wurf. Und dann natürlich, weil er jetzt enger gedeckt werden muss, ermöglicht es ihm das mit seinem starken Körper, da noch mehr Freiwürfe zu ziehen. Ja, er hat jetzt seine Freiwurfversuche von 8,5 auf 11,3 gesteigert, ja, nochmal 3 mehr. Und da hat er auch von den versenkten Freiwürfen, ja, von unter 7 auf fast 10 das gesteigert. Alles Ligaspitze, das sind alles Werte, absolute Ligaspitze. Und das macht er nicht irgendwie etwa nach ein paar schönen Pässen, wenn er freigespielt wird und der läuft ja nicht um irgendwelche Blocks herum. Nein, da gibt man ihm einfach den Ball irgendwo an der Dreierlinie oder ein bisschen weiter am Korb und dann legt er los. Das macht er ganz alleine. Ja, das macht er ganz alleine, da braucht man gar keine Spielzüge dafür laufen. Ja, und das ist schon natürlich ein ganz schöner Hammer. Und das ist ja sowieso sein offensiver Impact, vor allem, dass er wirklich da alleine kreieren kann. Ja, und jetzt sogar Pull-Up-Jumper mit dabei, die Midrange, wie gesagt, sehr, sehr viel stärker. Und das macht es natürlich unglaublich schwer, ihn überhaupt noch 1:1 zu verteidigen. Daher zieht er natürlich sehr, sehr viele Double Teams auf sich. Da hat er sich aber auch ein bisschen verbessert von den Pässen aus dem Double Team. Ja, dann der zweite Punkt neben dem Wurf, was mir wirklich da aufgefallen ist und was ihn jetzt wirklich da, was die ganzen Statistiken bei ihm anhebt, das ist die Fitness. Ja, es war immer natürlich sein ganz großes Problem, körperlich eben fit zu sein, das auf den Court zu bringen, das ganze Spiel über. Ja, jetzt haltet euch mal fest, der Mann, der hat noch nie mehr als 63 oder 64 Spiele gemacht in einer Saison. Seine Rookie-Saison, ihr wisst ja, er hat sie komplett aussetzen müssen. Er konnte nicht spielen wegen der Knieverletzung. Ja, er hat immer wieder mal Zipperlein und konnte also da nicht wirklich das auf den Platz bringen, was seinen Fähigkeiten, was seinen Talenten entspricht. Letzte Saison hat er sogar nur 51 Spiele gemacht. Ja, diese Saison sitzt jetzt immerhin 22 von 27. Ja, er wird immer wieder mal geschont natürlich im Back-to-Back oder wenn was anderes ist. Aber seine Minuten sind jetzt bei knapp 33 Minuten und er macht auf mich jetzt einen wesentlich körperlich besseren Eindruck als in der letzten Saison. Ja, letzte Saison und auch in den Jahren davor immer wieder mal gab es Spiele, da hat man gesehen, in einem Quarter, er hat total dominiert. Ja, da hat man gedacht, oh Gott, der hat im zweiten Quarter, der übernimmt hier, macht da die Punkte, zieht die Double Teams, dominiert das Spiel wirklich, man kann sagen, nach Belieben. Ja, und dann war es aber oft so, man hat gemerkt, zum Ende vom Spiel hin, wenn er da die Offense so alleine tragen musste, dann hat er doch ganz schön abgebaut. Ja, und er konnte eben dieses immer wieder mal über ein Quarter oder vielleicht auch mal über eine Halbzeit seine Dominanz da wirklich ausspielen. Aber über ein ganzes Spiel wirklich, mit Pausen, das ist klar, er muss ja auch mal auf die Bank, wie jeder andere. Aber wirklich ein ganzes Spiel mal zu dominieren, das ist ihm also wirklich nur sehr, sehr selten gelungen. Und da denke ich, das ist der zweite Schlüsselpunkt neben dem verbesserten Shooting, vor allem in der Midrange, dass er da also sich wirklich gesteigert hat und jetzt ganze Spiele wirklich dominieren kann, immer und immer wieder hat er es gezeigt diese Saison. Das ist natürlich der Schlüssel, wie er jetzt sein Spiel auf ein neues Niveau gehoben hat. Und als dritten Schlüsselpunkt, da warum jetzt Joel Embiid diese Fabelstatistiken auflegt, das ist für mich ganz klar Doc Rivers und sein System. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, Brett Brown, das war ein guter Coach für den Prozess, für den Rebuild, da den Jungen da ein System zu geben, die weiter aufzubauen, wenn sie wieder eine Niederlage gefressen haben. Da war Brett Brown der Richtige. Aber spätestens, als es jetzt darum ging, Siege einzufahren, in den Playoffs mal sich auch eine Strategie aufzustellen, sich auf den Gegner einzustellen, mal ein paar Schachzüge rauszubringen, ein Team effizient nach seinen Stärken wirklich einzusetzen, da muss man sagen, ist Brett Brown letzten Endes gescheitert und deswegen musste Brett Brown dann einfach auch gehen. Und jetzt ist Doc Rivers da und natürlich Daryl Morey aus Houston gekommen, hat da einen ganz großen Anteil, hat sofort umgestellt am ersten Tag, eigentlich wie er da war, Seth Curry verpflichtet, hat wirklich da an den richtigen Hebeln gedreht, ja, haben Danny Green geholt, Seth Curry, zwei wirklich gute Shooter, das ist das, was man um Embiid und Simmons, den Co-Star, braucht, möglichst viel Shooting, denn Simmons hat das ja leider immer noch nicht. Das war also von Morey und er hat, das sollte man auch nicht vergessen, einen guten Backup-Center geholt. Ja, viele lachen ihn aus. Ich, ja, halte auch nicht wirklich viel von ihm. Dwight Howard, ja, er hatte das Potenzial, ein absoluter Superstar zu werden, hat aber nie an seinen Post-Moves gearbeitet, ganz im Unterschied zu Embiid, hat nie an seinem Wurf gearbeitet, trifft weiter nur mickrige Freiwürfe. Und seine ganze Persönlichkeit da im Lockerroom braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht weiter ausweiten. Aber er hat es jetzt gezeigt letzte Saison bei den Lakers, hat ja den Titel da gewonnen bei den Lakers und war doch da eigentlich ein Rotation-Spieler, der da einiges beigetragen hat. Ja, und das ist jetzt ein Spieler wirklich, der hat es jetzt eingesehen, ich bin hier der Backup, ich mache mal hier ein paar Rebounds-Defense und in der Offense, da haue ich hier und da mal ein Dunking rein und gut ist. Und da ist er wirklich jemand, den man guten Gewissens bringen kann und der dann Joel Embiid auch die nötigen Pausen verschafft. Aber viel wichtiger als jetzt diese Trades ist natürlich das System von Doc Rivers, der wirklich ganz klar das Spiel in die Hände gibt von Joel Embiid, dann Spacing geht alle so weit weg wie möglich, bis auf Ben Simmons, der dann natürlich immer zum Korb zieht. Deswegen die beiden immer noch nicht das ideale Duo, finde ich, um das man seine Franchise aufbaut. Embiid, da ist aus jeder Entfernung gefährlich. Ben Simmons hat sich zwar auch gesteigert, spielt eine bessere Defense dieses Jahr, lungert nicht mehr so viel am Lowblock rum, ja, zieht da eigentlich noch weitere Verteidiger, die da an Joel Embiid rangehen können. Das hat er ein bisschen verbessert, aber solange er wirklich keinen soliden Wurf von nirgendwo hat auf dem Court, ist das kein ideales Superstar-Duo, würde ich sagen. Wenn man Ben Simmons überhaupt als Superstar bezeichnen kann, das würde ich mal auch anzweifeln. Das sind also die drei Gründe wirklich, der verbesserte Wurf, die bessere Fitness und das System von Doc Rivers. Und Embiid, der hat natürlich, was er schon immer hatte. Er ist einfach ein intelligenter Spieler, ein starker Defender. Seine Blocks sind ein bisschen runter, aber dieses Jahr spielt er auch dort cleverer. Er kassiert weniger Pfiffe und kommt dadurch nicht in Foul Trouble, steht also da länger auf dem Court und macht sich's doch einfacher. Sein defensiver Impact ist trotzdem gigantisch. Der Typ hat eine Spannweite, da der kann sich also wirklich aus ein paar Metern noch, kommt er plötzlich von hinten und beeinflusst den Wurf. Er ist mobil, er kann wirklich auch mal auf einen schnellen Guard switchen und kann den mal verteidigen. Ja, ist schnell genug, da mitzukommen. Und dann natürlich in der Offensive hat er das, was er immer hatte, einfach im Low-Block zu wühlen, die Fouls zu ziehen, mit Foul noch abzuschließen. Jetzt führt er noch die Liga in Freiwürfen an. Da haben wir 85% von der Freiwurflinie. Also das ist schon ziemlich unglaublich. Ja, und da muss man sich ja vorstellen, der Kerl, der spielte erst 10 Jahre Basketball. Der hatte vorher eigentlich nie einen Basketball angefasst. Und dann muss man sich wirklich fragen, was sind da eigentlich noch für Ziele? Wo kann der sich noch verbessern, der Mann? Er kann in der Defense natürlich immer noch ein bisschen mehr bringen. Er hat jetzt schon dazugelernt. Aber seine ganz große Baustelle ist natürlich das Passing. Ja, viel zu oft sieht er da nicht den Mitspieler. Besonders wenn er gedoppelt wird, müsste es viel einfacher sein, den Ball zu bewegen. Ja, da wirft er oft den Ball sehr, sehr ungenau oder wirklich ins Nichts, wo überhaupt niemand ist. Er ist auch durchaus schlampig. Er ist da doch wirklich ein schlampiges Genie auch irgendwo. Ja, er wirft immer wieder mal Inbound-Pässe, wirft er ins Aus oder zum Gegner. Ja, und da muss er sich einfach noch verbessern. Das ist das zu Joel Embiid. Und nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit dem nächsten Thema, NBA Contender. Die verkürzte Saison ist ja jetzt schon 27 Spiele alt für die meisten Teams. Manche haben ja ein paar Spielausfälle. Aber etwa ein Drittel jetzt der verkürzten Saison ist gespielt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer sind denn jetzt die Contender, die Herausforderer um den Titel? Da kann man also die Liga ganz einfach in zwei Gruppen einteilen. In einer Gruppe die Lakers, in der anderen Gruppe alle anderen. Aber das wäre natürlich ein bisschen zu leicht. So leicht wollen wir es uns nicht machen. Klar ist natürlich, ganz oben und auch ganz alleine in der eigenen Gruppe stehen da die Lakers. Das sehe ich so und die meisten anderen ja sicherlich auch. Das ist wirklich da der Grund. Zum einen haben sie ja letztes Jahr souverän den Titel geholt. Sie haben eben die zwei Superstars, Anthony Davis und LeBron James. Ich hatte eigentlich gedacht, diese Saison wird LeBron sich ein bisschen zurückhalten, wird das Zepter abgeben an Anthony Davis, den kommenden Megamann der Franchise. Doch, da habe ich mich ganz schön getäuscht. LeBron, der drückt das Gaspedal aber so richtig durch. Der spielt ja wirklich eine der besten Saisons überhaupt seiner Karriere. Meistens spart er sich ja zu Recht natürlich auch alles auf für die Playoffs. Das habe ich nie verstanden, dass er da kritisiert wird, dass er in der Regular Season da nicht so ein überragender Spieler ist. Aber Leute, der Typ, der steht jedes Jahr in Finals, der spielt immer bis Juni, Juli oder halt jetzt natürlich zu anderen Zeiten, wenn die Saison verschoben ist. Und da kann er doch nicht, der Mann, der hat so viele Playoff-Spiele gespielt, der kann doch einfach nicht auch die ganze Saison immer Vollgas geben. Ein bisschen hat es ihm natürlich auch geschadet in der MVP-Diskussion. Also mindestens zwei MVPs hätte er meiner Meinung nach mehr gewinnen müssen. Ja, aber das ist natürlich ganz klar ein Hauptgrund für die starke Saison der Lakers. Und zum anderen ist es natürlich einfach den Respekt, den er einfordert, wie er das Team führt, wie er wirklich ein Leader ist und überall vorangeht. Und da können natürlich die Mitspieler auch nicht sagen, hier der LeBron, der spielt da seine 18., 19. Saison und dann reißt sich hier den Arsch auf für uns. Da können wir hier nicht Larry schieben hier in der Defense. Da müssen wir wirklich alles geben. Und das merkt man einfach jedes Spiel, die Lakers spielen eine absolut elitäre Defense. Sie sind die Nummer 1 in der Liga im Defensive Rating. Das ist eine Statistik, die einfach schaut auf 100 Ballbesitze, wie gut ist da die Defense. Ja, und sie erlauben die wenigsten Dreier in der Liga. Das ist also absoluter Spitzenwert. Ja, wenn man scoren will gegen die Lakers, dann muss man innerhalb der Dreierlinie das machen. Und da stehen dann halt die Verteidiger rum. Da ist dann Anthony Davis, der da fast jeden Wurf irgendwie beeinflussen kann, wenn er Lust hat. Und sie haben natürlich eine sehr gute Bilanz. Und dabei muss man sagen, in vielen Spielen spielen sie gar nicht volles Tempo. Man hat das Gefühl, wenn es mal ihnen ein wichtiges Spiel ist, wie LeBrons hier über 50 Punkte Spiel in Cleveland, ja, wenn sie mal das Gefühl haben, jetzt hauen wir mal richtig einen raus, da habe ich das Gefühl, die können nach Belieben nochmal wirklich die Geschwindigkeit anziehen und jeden Gegner in Grund und Boden spielen. Im offensiven Rating, da stehen sie jetzt nur bei 13, auf dem 13. Platz, nicht ganz so überragend, aber da können die sicherlich noch eine ganz schöne Schippe drauflegen, die Lakers, da kann man davon ausgehen. Auch personell haben sich ja die Lakers nochmal ganz schön verstärkt im Gegensatz zum letzten Jahr. Marc Gasol auf Center, Dennis Schröder auf Point Guard, der seine Rolle auch richtig, richtig gut gemacht hat. Wesley Matthews bisher noch nicht so sehr in Erscheinung getreten. Und natürlich Montrezl Harrell, der Power Forward. Und dann haben sie natürlich noch das große Talent Talen Horton-Tucker, um den ist ja ein richtiger Hype eigentlich schon entstanden. Welchen Spiel ich aber allerdings noch viel bemerkenswerter finde, das ist Kyle Kuzma. Der hat nämlich seine Rolle jetzt wirklich gefunden. Er hat zwar wirklich einen Karriere-Tiefstwert nur bei seinen Punkten, 10,1 Punkte macht er nur noch, aber er trifft eben so effektiv wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Und er hat jetzt einfach seine kleinere Rolle akzeptiert, finde ich auch völlig richtig. Und die Energie, die er jetzt hat, die steckt er in die Defense und er spielt wirklich eine sehr, sehr gute Defense. Und er switcht immer wieder mal auch auf Guards. In einem letzten Spiel gegen die Hawks habe ich gesehen, da war eine Szene, hat der Trae Young eben mal einfach so verteidigt und der konnte eigentlich nichts tun, als dann spät in der Shot Clock einen Pass zu geben und dann wurde eigentlich ein contesteter Dreier genommen, wie so häufig gegen die Lakers. Das für mich also noch ein ganz zentraler Punkt, warum die Lakers da so ganz einzig und allein oben stehen, ist also wirklich das gute Spiel von Kyle Kuzma diese Saison. In der zweiten Gruppe dann aber dahinter sehe ich doch durchaus Herausforderer, die sich da gezeigt haben. Und für mich in der zweiten Gruppe, da sehe ich da das Team aus LA, das andere Team, die Clippers. Daneben sehe ich die 76ers und die Jazz und in Klammern so ein bisschen die Nets. Ja, die Clippers spielen doch wirklich eine bessere Saison als letztes Jahr. Es gab ja einige Querelen dort. Ich fand es auch ganz schön heftig, wie da also doch Paul George ganz schön nachgetreten hat gegen Doc Rivers, hat gesagt, er hat mich falsch eingesetzt, obwohl die Statistiken das auch überhaupt nicht bestätigen. Paul George hat ja behauptet, ich wurde nur als Spot-Up-Shooter à la Ray Allen eingesetzt, stimmt aber gar nicht. Wenn man die Statistiken anguckt, hat er genauso viele Blocks, ist er um genauso viele Blocks gelaufen wie sonst auch in jedem Jahr seiner Karriere. Also das fand ich ein bisschen schäbig vom Playoff P. Ja, wirft er selber einen Wurf an die Seite vom Brett, ja, und sucht dann nach Ausreden. Die Clippers, ja, so ein bisschen mit Vorbehalt sehe ich sie hier. Sie haben ja letzte Saison eine ganz schön große Klappe gehabt, haben gesagt, wir sind das Nummer 1 Team in LA, haben auch teilweise richtig, richtig gut gespielt, hatten aber mit Verletzungen zu kämpfen Und letzten Endes in den Playoffs haben sie also, ja, sie haben nicht versagt, aber also sie haben ihre Ziele überhaupt nicht erreicht. Das war schon ganz auffällig in der ersten Runde der Playoffs gegen Dallas. Da mussten sie über 6 Spiele gehen, durchaus knappe Spiele auch teilweise. Und das gegen ein Dallas-Team, die eigentlich Kristaps Porzingis ja für 1,5 Spiele nur hatten. Einmal ist er ejected worden, dann war er verletzt. Und die Dallas Mavericks ohne Porzingis sind ein Team, die musst du eigentlich auffressen, die musst du schlagen. Da kannst du vielleicht dann mal ein Spiel da das Spiel verlieren, wenn Luka total aufdreht, der gute Mann. Aber du kannst eigentlich nicht da über 6 Spiele gehen und es hat gar nicht viel gefehlt, dann wäre das sogar über 7 Spiele gegangen. Und dann, ja, sie legen ganz gut los, gegen die Nuggets gehen 3-1 in Führung, ja, und verschenken dann eigentlich wirklich die Serie. Und in Spiel 7, das muss ich sagen, da haben sie wirklich aufgegeben. Die haben einfach aufgegeben in der zweiten Halbzeit. Das habe ich so von so einem Team mit Kawhi Leonard und Paul George und auch noch anderen Top-Leuten, gecoacht von Doc Rivers, hätte ich das niemals erwartet. Also das fand ich ganz schön krass. Da haben die in der zweiten Halbzeit, ich habe mir das letztens nochmal angeguckt, die haben einfach aufgegeben. Das hat Denver viel weniger das Spiel gewonnen, als die Clippers das wirklich verloren haben. Von daher, die spielen natürlich eine tolle Saison. Kawhi Leonard hat sich nochmal enorm verbessert, hat nochmal an seinen Assists gearbeitet, ist also sonst natürlich der Mann, wenn es ums Kreieren geht. Aber er hat jetzt vielmehr noch das Auge für seinen Mitspieler, hat da die höchsten Assist-Werte seiner Karriere bei weiterhin niedrigen Turnovers. Paul George wirft fantastisch bisher, die ganze Teamchemie wirkt alles ein bisschen solider und gesettelter, als es im letzten Jahr war, wo es auch viele Verletzungen gab und sie eigentlich nie so richtig zusammengefunden haben. Haben sie ja dieses Jahr auch mal wirklich ein paar Siegesserien gestartet. Aber solange die nicht in den Playoffs wirklich mal jetzt das zeigen, was sie können, würde ich die also doch immer noch sehr unter Vorbehalt sehen, da die Clippers. Dann kommen wir zum Team der Stunde, die Utah Jazz, die Jungs aus Salt Lake City, die also hier die gesamte Liga in Erstaunen versetzen. Sie haben, stehen den besten Rekord der NBA, stehen bei 22-5. Sie haben die Bucks zuletzt mit 14 Punkten geschlagen und dann haben sie auch die Heat mit 20 Punkten rasiert. Okay, die Heat dieses Jahr nicht das Team, das in der Form ist wie in der letzten Saison. Mal schauen, ob die noch kommen. Da werde ich in der nächsten Folge auch mir mal das genauer angucken. Was ist da los eigentlich am South Beach in Miami? Aber jetzt geht es ja um die Jazz. Und diese haben wirklich eine Siegesserie hingelegt. Unglaublich. 18 der 19 letzten Spiele gewonnen. Die standen bei 4-4. Jetzt stehen sie bei 22-5. Warum das? Sie haben das drittbeste Offensive-Rating. Sie nehmen die meisten Dreier. Sie haben auch die drittbeste Dreier-Prozentquote. Sie haben mit Joe Ingles, Mike Conley, Bojan Bogdanovic und mit Mitchell, der ist zwar knapp unter 40, aber an sich haben sie 4 Spieler, die 40% und besser werfen von der Dreierlinie. Du kannst da also überhaupt niemanden frei stehen lassen. Dann ist noch Jordan Clarkson, hat auch 37%. Also das sind fast 5 Spieler um die 40% von der Dreierlinie. Die bewegen den Ball sehr gut. Dann haben sie da in der Mitte, haben sie natürlich Rudy Gobert stehen, der die Defense führt und die Jazz auch das zum zweitbesten Team in der Defense macht beim Defensive Rating. Ja, sie lassen also ganz, ganz wenig zu. Vor allem auch von der Dreierlinie lassen sie nur wirklich wenig zu. Sind sie die drittbeste Defense gegen die Dreier. Ja, und natürlich ganz zentral Mike Conley. Endlich ist er angekommen. Er war körperlich nicht ganz da letzte Saison und von der Chemie hat es auch noch nicht so gepasst. Er hat das ja selber gesagt. Er hatte ja bisher wirklich immer nur eigentlich mit Marc Gasol zusammengespielt. Ist natürlich ein völlig anderer Spieler als Rudy Gobert. Da hat er sich wirklich schwer getan, der Mike Conley, da seinen Mix zu finden aus dem selber Schießen und kreieren die Lobs zu Rudy Gobert, dem Stifle Tower. Das klappt ja jetzt wirklich viel besser. Und es ist wirklich eine Freude, eigentlich den Jazz zuzugucken, wie die den Ball bewegen. Da geht das hin und her. Jeder ist wirklich absolut selbstlos. Ja, sie haben da eine gesunde Mischung gefunden. Und natürlich der gute Donovan Mitchell, der Spider, hat natürlich jetzt auch seinen Touch langsam gefunden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Truppe, die Jazz. Ja, jetzt kommt's aber so ein bisschen, ja, sie sind jetzt wirklich gut in Form. Sie haben eine gut ausbalancierte Truppe und den Quinn Snyder, auch also einen richtig guten Trainer, der da wirklich, vor allem in der Defense, aber jetzt seit diesem Jahr hat es da richtig Klick gemacht. Die machen ja die Dreier wie nichts. Die nehmen ja wie die meisten Dreier in der ganzen Liga. Echt verrückt. Hätte man jetzt vor ein paar Jahren bei den Jazz nicht erwartet, sowas mal zu hören. Dann haben sie für mich ganz klar den Six-Man of the Year, den besten Bankspieler dieser Saison, Jordan Clarkson, der philippinische Amerikaner, der wirklich nochmal richtig, richtig sein Game auf ein neues Level geholt hat. Er war ja schon immer eigentlich ein sehr, sehr guter Scorer, der ganz schnell heiß läuft von der Bank. Aber jetzt gibt er auch mal einen Ball ab. Ja, bisher war es eigentlich immer so bei ihm für Jordan Clarkson. Jeder Wurf ist ein guter Wurf, egal ob contested, egal von welcher Ecke auf dem Court und egal auch mal gegen drei Mann in die Zone zu ziehen. Da hat er jetzt ein bisschen da an sich gearbeitet und sucht eben da die richtige Mischung, ja, aus Passen und selber scoren. Ja, und da muss man wirklich sagen, die Jazz, ein absolutes Top-Team. Allerdings, jetzt hatten sie gerade eigentlich einen sehr, sehr leichten Schedule. Ja, sie haben dann noch die spielen gegen die Sixers zu Hause, dann haben sie zweimal die Clippers, dann haben sie noch die Hornets und dann die Lakers. Deswegen würde ich jetzt mal noch abwarten, wie sie dann nach diesen Spielen stehen und dann können wir wirklich gucken, sind die wirklich ein Team, was da als Contender wirklich reingehört. Weil bisher, die letzten Jahre, muss man sagen, die haben in der Regular Season immer stark gespielt, konnten das dann aber in den Playoffs nicht immer wirklich umsetzen. Da müssen wir also jetzt mal das abwarten. Ist das for real, was sie da gerade abziehen? Oder ist das jetzt nur, sind die mal ein bisschen heiß gelaufen, irgendwie einen Monat? Und das sinkt alles wieder ab. Das Ballmovement wird nicht mehr so gut sein. Die Dreier fallen nicht mehr. Dann muss man mal schauen. Ja, und wie sie da sich gegen die Lakers und Clippers in einer Playoff-Serie durchsetzen können, das ist natürlich auch fraglich. Das haben sie uns bisher noch nicht bewiesen. Und letztes Jahr auch mega krass sind sie kollabiert, ähnlich wie die Clippers. Sie haben 3-1 geführt gegen die Nuggets und dann lief natürlich alles verkehrt und sie haben die Serie noch verloren. Ja, obwohl Donovan Mitchell sich ja dieses epische Duell da geliefert hat. Also wer die Spiele nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. Das war wirklich eine der geilsten Serien der ersten Runde aller Zeiten. Das sage nicht nur ich. Also auch wie bei den Clippers, die Jazz sehe ich wirklich nur unter großen, großen Einschränkungen in der Lage, da wirklich ein Contender zu sein. Und wer ein Contender sein will in der NBA, da kommt es vor allem jetzt eben zur Zeit darauf an, ja, wie kann ich mich gegen die Lakers durchsetzen? Und da habe ich nämlich das nächste Team, wenn man da mal hinguckt, die 76ers, die können eigentlich fast am besten da gegen die Lakers in der Serie sich behaupten. Dazu mehr nach einer kleinen Pause. Mit 18 Siegen bei nur 9 Niederlagen führen nämlich die Sixers ja die Eastern Conference an. Kaum einer hätte es gedacht vor der Saison. Also ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin eigentlich jemand, ich habe seit Jahren immer die Sixers auf dem Zettel gehabt, gerade wie Jimmy Butler da war und fand es dann so schade, wie Jimmy Butler und JJ Redick das Team verlassen haben. Sie waren ja gar nicht weit entfernt. Hätte Kawhi damals 2019 bei den Raptors nicht diesen irren Wurf da noch irgendwie versenkt, dann wer weiß, ob die Sixers nicht jetzt schon vielleicht Meister geworden wären. Denn also die dezimierten Warriors hätten sie sicher geschlagen. Da war eine ganz, ganz große Chance und damals war ja auch Joel Embiid in Tränen aufgelöst. Viele haben sich darüber lustig gemacht, ja, dass er da weint, weil sie in letzter Sekunde da von Kawhi Leonard im Spiel 7 da besiegt wurden. Aber ich fand das ganz anders. Für mich hat das nochmal da gezeigt, ach ja, dem ist das gar nicht so. Das ist gar nicht nur so ein cooler Sprücheklöpfer, der Embiid. Dem bedeutet das wirklich was. Und ich finde, das war ein richtig krasses Zeichen. Und jetzt sieht man ja, was er da so für seine Lehren draus gezogen hat. Diesmal will er es selber wissen. Aber die Sixers, ja, was macht sie wirklich zu so einem guten Team? natürlich, die Defense, die war schon immer elitär, die ist auch dieses Jahr, sind sie da, eine der besten 5 Defense. In der Offense sind sie eher im Mittelfeld, sie nehmen nicht ganz so viele Dreier, sie haben nicht so eine hohe Pace, sie gehen mehr auf Sicherheit da, aber sie haben eine sehr gute Field Goal Prozentzahl, das heißt, sie schließen hochprozentig ab, nicht nur Joel Embiid, auch Tobias Harris, der hat sein Spiel so ein bisschen vereinfacht, ist wieder zu dem zurückgegangen, was ihn stark gemacht hat, Dreier zum Korb ziehen und ein bisschen Midrange. Das Team ist einfach jetzt wesentlich besser gecoacht, das merkt man einfach, Doc Rivers hat da doch wirklich sehr, sehr viel bewegt. Und deswegen können sie natürlich in der Offense sich auch immer auf ihren Joel Embiid verlassen. Wenn da nichts läuft, zieht er halt ein paar Freiwürfe und wuppt das Ding alleine gegen die nicht ganz so guten Teams. Gegen die Lakers brauchen sie dann schon alle eine geschlossene Mannschaftsleistung. Aber genau da sehe ich nämlich die Sixers von allen Teams am besten aufgestellt. Denn schauen wir uns doch mal an, die Clippers gegen die Lakers. Ja, sie können natürlich Kawhi Leonard und Paul George gegen LeBron werfen. Alles klar, kein Thema. Aber die Clippers, die haben ehrlich gesagt nichts gegen Ivica Zubac, aber die haben eigentlich niemanden, der Anthony Davis richtig gut verteidigen kann. Auch nicht Serge Ibaka, ja, bei aller Liebe. Dann ist es genau dasselbe Problem bei den Utah Jazz. Die haben eigentlich niemanden, der LeBron verteidigen kann. Und auch der gute Rudy Gobert tut sich traditionell immer ein bisschen schwer gegen Anthony Davis. Er ist halt nicht so schnell, nicht so flexibel, nicht so mobil. Und gerade wenn er da seine geliebte Zone verlassen muss, der Rudy Gobert, dann hat er doch da Schwächen. Und genau da kommen jetzt die Sixers ins Spiel. Denn die, wen können die stellen gegen LeBron James? Richtig. Ben Simmons, der hat das bisher sehr, sehr gut gemacht. Ja, also kaltstellen kann natürlich niemand LeBron. Aber Ben Simmons ist einer, der mit seiner Größe, mit seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz, die er hat, und genau dieses Jahr, Ben Simmons hat eine kleinere Rolle in der Offense und mehr Energie für die Defense. Also, da kann man schon mal einen Haken dran machen. Und dann, wie sieht's aus? Anthony Davis, auch da, denke ich, mit Joel Embiid und aber auch Tobias Harris, durchaus fähige Leute, die dagegen Anthony Davis verteidigen können. Daher sehe ich in dem Matchup gegen die Lakers wirklich so vom Personal, wie die Spieler einzeln so gegeneinander, ja, da, wenn man die sich anguckt, da sehe ich, das ist eigentlich ein sehr gutes Matchup für die Sixers und das war auch jetzt bisher immer ein knappes Spiel, wenn die Sixers gegen die Lakers spielen und da haben die Lakers auch mit voller Kapelle und vollem Einsatz gespielt in dem Spiel. Das macht die Sixers daher für mich im Augenblick sogar zu einem Top-Contender, zu dem absoluten Top-Contender neben den Lakers. Dafür müssen sie aber natürlich erstmal den Osten verlassen und da ist natürlich noch so ein, ja, nennen wir es mal ein Wildcard-Team. Das sind die neu zusammengestellten Brooklyn Nets, die ja wirklich bisher ganz, ganz schwer einzuschätzen sind. Einmal reißen sie wirklich alles nieder, sind nicht zu stoppen, scoren 140 Punkte, aber Basketball, da geht's ja auch noch um die Defense. Denn da bekommt man also das nackte Grausen, wenn man sich bei den Brooklyn Nets die Defense anguckt. Also ganz so schlecht, wie man es sich anfühlt, ist es gar nicht. 25. Platz von 30, gefühlt eigentlich, wenn man sich das anguckt, müssten sie sogar auf dem letzten Platz stehen, aber das kommt einem dann doch nur so vor. Beim Offensive Rating sind sie natürlich auf dem 4. Platz. Sie haben die Shooter, sie haben Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden. Also absolut irre. Sie haben eigentlich auch einen durchaus fähigen Inside Defender mit DeAndre Jordan, der natürlich nicht mehr der Jüngste ist, nicht mehr der Mobilste, ist nicht mehr der DeAndre Jordan aus den Clippers-Tagen. Aber so schlecht ist er natürlich auch nicht, dass man jetzt da so eine schlechte Defense haben musste. Kevin Durant, wenn er heiß ist, wenn er motiviert ist, und das ist er ja diese Saison, also spielt eine ganz fabelhafte Saison, vor allem nach dieser schrecklichen Verletzung, die ihn ja wirklich jahrelang hier lahmgelegt hat, hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass er so wieder auftritt direkt. Also Kevin Durant ist natürlich ein Top-Defender, aber er muss natürlich gegen jedes Top-Team, muss er eigentlich immer für die Nets den besten Spieler verteidigen. Er müsste LeBron verteidigen, er müsste gegen die Clippers Paul George oder Kawhi Leonard verteidigen, also von ihm hängt da ganz, ganz viel ab. James Harden und Kyrie Irving natürlich mit ihren Handles, mit ihrem Dribbling, alle, da können sie einen super Wurf kreieren. Also die Offense ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Stelle sich das mal einfach vor, man hat eigentlich immer Kyrie Irving, James Harden, die da ein Pick and Roll laufen können, und auf der Weak Side, da wartet dann ja der Grim Reaper, Kevin Durant, nur darauf, mit einem Lächeln im Gesicht da noch einen freien Wurf zu versenken, oder halt wenn es kurz vor der Shot Clock ist, dann zieht er einfach zum Korb und dankt da über den Defender drüber. Also das ist wirklich ein Albtraum und überhaupt nicht zu verteidigen. Zu allem Überfluss haben sie noch Joe Harris, auch eigentlich ein ganz guter Verteidiger, ja, der natürlich ein super Dreierschütze ist, eigentlich ein ganz ordentlicher Verteidiger, aber die Defense, ja, wirklich unglaublich. Das macht sie halt wirklich zu so einer Wildcard. Man muss das jetzt mal abwarten. So ein komplett neu zusammengewürfeltes Team hat es natürlich immer ein bisschen schwierig in der Defense. Die Offense bei Brooklyn natürlich, das geht sofort los. Da die ISO-Player, die brauchen da nicht groß die Teamchemie. Das ging natürlich jetzt schnell, aber in der Defense, da dauert es halt länger, bis man da Automatismen entwickelt, bis da die Räderchen ineinander greifen, und da muss man wirklich mal abwarten. An sich, ein motivierter James Harden und ein motivierter Kyrie Irving, die sind zwar keine guten Defender, aber die können schon eigentlich ganz ordentlich verteidigen. Was ich jetzt irgendwie glaube, ist, dass da das Team ist noch nicht fertig. Die werden auf jeden Fall auf dem Buyout-Market oder auch über Trades noch versuchen, sich da zu verstärken. Und da Streichkandidat der Nummer 1. Ich fände es wirklich schade, weil es ein cooler Spieler ist, der irgendwie für mich auch zu den Nets gehört. Aber Joe Harris, wenn man mal ehrlich ist, ist zwar ganz nett, da jetzt auch noch den Dreierschützen Harris zu haben, aber ehrlich gesagt, brauchen sie den eigentlich nicht für die Offense. Und da könnten sie natürlich versuchen, sich da halt einen besseren Verteidiger zu ertraden, ja, einen Wing Defender oder einen verteidigenden Guard oder halt noch jemanden für die Bank, um da das Team einfach tiefer zu machen. Diese Tiefe, die haben sie halt aufgeben müssen durch den Trade. Das war ja eben das, sie haben sich jetzt entschieden für das Superstar-Trio, haben die Tiefe aufgegeben und haben dann halt Jared Allen abgeben müssen. Das werden sie noch, glaube ich, bitter bereuen. Ja, der zweite Trade-Kandidat ist natürlich Spencer Dinwiddie. Für der kommt natürlich jetzt von der Bank. Er war ja eh immer so ein bisschen im Wettstreit mit Caris LeVert, der ist ja weg jetzt. An sich hätte es dann mehr Minuten geben können für ihn, aber an James Harden und Kyrie Irving kommt er natürlich niemals vorbei. Das wäre für mich einer, da geben sie natürlich dann wirklich auch ihr Bench-Scoring ab, aber die verlassen sich ja einfach so sehr auf ihre Superstars, und man kann dann auch die Minuten so staggern, dass halt immer Kyrie oder James Harden oder Kevin Durant auf dem Court stehen, und dann brauchst du auch gar nicht so unbedingt so ein elitäres Bench-Scoring. Ja, was sind Spieler, die da in Frage kommen für die Brooklyn Nets? Was könnte sich da ergeben? In Sachen Buyout natürlich ganz klar, da kommen zwei Leute in Frage, Big Man, Andre Drummond und JaVale McGee. Das wäre natürlich doch durchaus ein Upgrade nochmal gegenüber DeAndre Jordan, würde allerdings auf dem Flügel natürlich die Probleme nicht beheben. Und Nets können natürlich auch immer Kevin Durant hier als Small Ball Center einsetzen, das kann man immer wieder mal ein paar Minuten machen, aber dann, wenn es drauf ankommt, brauchst du doch auch nochmal ein Center, denke ich. Ja, was wäre da noch möglich über Trade? Also ich komme da ein bisschen ins Grübeln, aber mögliche Spieler, die also auf dem Flügel für ein bisschen mehr Verteidigung sorgen könnten, wären einmal Justice Winslow, kommt mir da in den Sinn, oder auch Larry Nance vielleicht. Ja, da, oder Mo Bamba, da musste man halt gucken, was man da für Spencer Dinwiddie und ein paar Trade-Chips bekommen kann. Oder eben Joe Harris, wenn man den jetzt doch nochmal da in den Ring werfen. Klar ist, mit so einer Defense, da kannst du natürlich keinen Titel holen, das ist klar. Was aber auch klar ist, egal wo die Nets dann stehen, ob die jetzt Vierter, Fünfter, Sechster sind am Ende, das ist eigentlich völlig egal, denn der Heimvorteil dieses Jahr ist nicht so groß. Und im Endeffekt, niemand, wirklich niemand in der NBA, der will in Playoffs dann spielen gegen ein Team, was dann vielleicht wirklich eine bessere Defense hat, gut eingespielt ist Und dass halt James Harden, Kyrie Irving und zu allem Überfluss noch Kevin Durant in den Reihen hat. Deswegen sind die da für mich so eine Wildcard in dieser Kategorie hier hinter den Lakers. Ja, danach in der dritten Reihe kommen dann für mich Teams wie die Bucks, die Suns, die Celtics, die Nuggets, alles Teams, die was für sich sprechen haben, die aber noch nicht ganz so gut stehen im Ranking und die natürlich auch gegen die Lakers große Matchup-Probleme hatten. Also vor allem die Bucks. Ja, Giannis spielt eigentlich eine gute Saison, eigentlich fast identisch mit letztes Jahr, und da wurde er MVP, aber also das wird natürlich nicht geschehen nach diesem erneuten Kollaps in den Playoffs. Könnte Giannis meiner Meinung nach sogar 50 Punkte scoren und würde wahrscheinlich trotzdem nicht MVP werden dieses Jahr, also und auch in den Playoffs. Da würde ich sagen, kann man die Bucks einfach erstmal streichen, so als Top-Contender. Erstmal müssen sie uns wirklich zeigen, dass sie das in den Playoffs auch abrufen können, dass sie nicht nur ein Regular-Season-Team sind. Ja, in der Defense sind sie etwas verschlechtert, paar Plätze abgerutscht, weil natürlich Brook Lopez jetzt alleine ist. Ohne seinen Bruder haben sie natürlich dann in der zweiten Fünf nicht mehr so einen guten Ringdefender, und die ganze Defense der Bucks steht ja eben damit, dass sie absinken, und dann in der Zone steht dann eben der große Big Man und versucht da die Würfe zu beeinflussen. Ja, außerdem die Suns natürlich, haben ein paar schöne Siege jetzt geholt, aber so ganz rund läuft es noch nicht. Devin Booker hat sich jetzt als Closer gezeigt, aber auch da ist noch ein junges, unerfahrenes Team, was zwar sich ganz gut entwickelt, aber für einen ganz großen Wurf wird es jetzt noch nicht reichen. Ähnliches gilt für die Celtics, also Jason Tatum und vor allem Jaylen Brown haben ja wirklich nochmal einen Sprung gemacht, haben sich ganz schön entwickelt, ja, aber auch da einfach auf Center, wie wollen die denn Anthony Davis stoppen? Nichts gegen hier unseren Germany's Finest, Daniel Theis, aber also da brauchen sie einfach noch ein paar Veränderungen, und da ist es wirklich noch, da fehlt irgendwo noch was, aber natürlich in den kommenden Jahren immer mit den Celtics wird zu rechnen sein. Ja, und die Nuggets, ja, ein bisschen schade irgendwie, sind noch nicht so ins Rollen gekommen. Nikola Jokic spielt eine absolute Fabelsaison, schnuppert hier immer am Triple-Double, echt ein geiler Typ, echt eine coole Entwicklung. Aber was ich ein bisschen schade finde da, was ist denn mit Jamal Murray los? Der macht da diese krasse Playoff-Serie mit Donovan Mitchell und spielt halt eine super geile Playoff-Reihe. Und jetzt denke ich, der Typ, der kommt jetzt einfach jedes Spiel raus und macht 30 Punkte oder mehr. Naja, und jetzt war es irgendwie doch nur so eine Erscheinung in der Bubble. Er spielt zwar natürlich gut, aber er ist zurück zum alten Jamal Murray. Ja, und wirklich jetzt da, um Contender zu sein, da bräuchten sie diesen Playoff Jamal Murray, der da die 50-Punkte-Spiele reihenweise auspackt. Alle anderen Teams sind da eigentlich nur unter ferner Liefen. Damit kommen wir zu einem anderen Spieler und einem Team, das dieses Jahr im Titelrennen keine Chance hat. Es ist niemand Geringeres als Steph Curry. Der spielt ja wirklich eine fantastische Saison. Viele hatten ihn schon abgeschrieben, haben gesagt, nach der Verletzung und mit dem Team, der kommt nicht mehr zurück und der ist zu alt und der kann gar nicht mehr dann das Team alleine tragen. Die haben sich also ganz schön getäuscht. Auch ich hatte also erwartet, dass er ein bisschen länger brauchen wird, bis er zurück zu alter Form kommt, und war mir natürlich auch nicht zu 100% sicher, ob er jetzt nochmal so performen kann, wie er das aktuell tut. Und das muss man sich wirklich mal reinziehen. Der hat jetzt diese Saison fast 30 Punkte im Schnitt. Genauso viel wie in seiner zweiten MVP-Saison 2016. Ja, Assists liegt da etwas drunter. Damals hatte er 6,7, jetzt 5,9. Field Goal auch. 2016 hatte er 50,4, über 50%, ganz schön beeindruckend. Aber auch jetzt 49%, da lässt er sich nicht lumpen. Und bei den Dreiern sieht es ähnlich aus, damals 45%, jetzt 43%, Free Throws, Freiwürfe hat er sogar 93,2, damals 90,8, und auch beim True Shooting sieht das ziemlich gut aus bei ihm. Und was das Ganze natürlich noch krasser macht, ist, er hat dieses Jahr eigentlich kaum gute Mitspieler, also die Defense kann wirklich sich auf ihn konzentrieren, Zweier- und Dreier-Teams machen, und da steht dann halt jetzt kein Kevin Durant und kein Klay Thompson mehr offen, sondern halt ein Kelly Oubre. Nichts gegen ihn, aber seine Dreierquote ist natürlich nicht zu vergleichen mit Klay. Aber den Leuten, die jetzt eigentlich schon seinen Abgesang angestimmt haben, den hat er wirklich jetzt nochmal gezeigt. Er kann auch dieses schwächere Team alleine tragen und sie in die Playoffs führen. Sie stehen ja momentan auf einem Playoff-Platz. Natürlich jetzt durchs Play-in-Tournament hat sich das Ganze nochmal verschoben bis Platz 10. Ist man ja eben im Rennen, ja, aber was man wirklich vergessen hat, was viele nicht mehr auf dem Schirm hatten, ist, was das eigentlich für ein elektrisierender Spieler ist, der die ganze NBA verändert hat. Ja, er hat ja nicht nur das Spacing neu definiert mit seinen Dreiern, mit seiner unglaublichen Range. Nein, auch seine Handles, die suchen also ihresgleichen in seinem Dribbling mit seinen Moves. Da hat er doch ganz schön ein krasses Paket. Und er hat also die ganze NBA verändert, als er damals in die Liga kam, vor über 10 Jahren. Da sah die Liga noch ganz anders aus und diese Bewegung hin zu den Guards, zu den kleinen Spielern, mehr Dreier, das hat also auch Steph Curry ganz entscheidend mitgeprägt, diesen Trend. Als er in die Liga kam, da hat es ja so 3 Jahre gedauert, da hat es ein bisschen Anlaufzeit gebracht. Aber dann hat es ja wirklich Klick gemacht. 2012, da standen die Warriors noch bei 23 Siegen, kann man ja kaum glauben, aus heutiger Sicht. Aber schon 2013, das Jahr später, haben sie das umgedreht. 47 Siege, doppelt so viel, haben in der ersten Runde als Sechster die Nuggets, die hochfavorisierten, auf dem 3. Platz stehenden Nuggets mit 4-2 geschlagen. Und dann ging natürlich dieser sagenhafte Run los, 2015 Champion MVP, 2016 MVP mit diesen 73 Siegen, mehr als die Saison überhaupt Spiele hat, da die Niederlage natürlich ganz, ganz bitter gegen Cleveland. Und dann 2017 und 2018 eben nochmal an der Seite von Kevin Durant, da die 2 Titel geholt. Und man muss natürlich sagen, ja, Kevin Durants Ansehen hat natürlich einen ziemlichen Schaden genommen, wie er sich da angeschlossen hat, den Warriors. Und auch, ja, die Legacy von Steph Curry ist da eigentlich beeinträchtigt worden, weil viele sagen eben, ja, der war nur einmal Finals MVP, dann war es Andrew Iguodala, dann war es 2-mal Durant. Ja, und Curry, was ist mit dem schon? Ja, der kann ein bisschen Dreier schießen, mehr nicht. Da unterschätzt man dann aber doch Steph Curry ganz schön. Denn das ist nämlich auch eine ganz, ganz große Stärke von ihm. Er ist einfach ein überragender Teammate. Ja, der freut sich da total, wenn Klay Thompson irgendwie einen Dreierrekord aufstellt, wenn Klay Thompson einen Rekord aufstellt für die meisten Punkte in einem Quarter. Der freut sich da einfach. Ja, der ist einfach ein super Mitspieler. Eigentlich der Tim Duncan der neuen Generation, der akzeptiert die Leute, das macht Spaß mit ihm zu spielen, der nimmt das Publikum mit wie kein anderer und dann tritt er eben zur Seite, ja, ich würde sagen, er hat keinen Schritt zurück gemacht, für mich ist er zur Seite getreten, hat dann eben Kevin Durant die Plattform und den Raum gegeben, sich da zu entfalten, was ja nicht jeder Superstar machen würde, denn die Warriors sind natürlich die Franchise von Steph Curry und werden es auch immer bleiben. Aber er geht dann eben einen Schritt zur Seite und gibt Klay und KD und auch Draymond Green die Möglichkeit, sich da zu entfalten. Das macht ihn einfach so gut. Und da auch schon mancher Gegenspieler und Fan, der hat sich ganz schön getäuscht. Er ist natürlich ein kleiner Typ, er hat nicht die Muskeln wie jetzt die großen Fighter in der Paint, aber er ist doch schneller, größer und auch stärker als gedacht. Viele Gegner haben sich da schon gewundert und vor allem seine Dribblings, seine Handles suchen doch ihresgleichen in der NBA. Kyrie Irving, okay, den würde ich noch oben drüber setzen. Es gibt einige, die haben ähnlich gute Handles, aber eigentlich sonst sehe ich da niemanden, der besser ist im Dribbling als Steph Curry. Deswegen ist es natürlich schade, dass jetzt Klay ausgefallen ist diese Saison. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, da jetzt nochmal die Splash Brothers zu erleben. Aber ich denke, sie kämpfen jetzt um die Playoffs, sie werden da auch einziehen. Sie werden wieder interessant, auch für Spieler dorthin zu kommen. Und nächste Saison mit Klay können sie wieder neu angreifen auf den Titel. Ob der dann nochmal drin ist in der Zukunft für Steph Curry in Golden State, ich wage es zu bezweifeln. Aber ich denke, er wird sehr, sehr gut altern. Er hat noch 2-3 Jahre sicherlich in petto. wenn keine Verletzungen mehr kommen, in denen er als Star eine Franchise zum Erfolg führen kann. Und selbst dann, denke ich, kann er noch 3, 4, 5 Jahre hinten dran hängen als guter Rotation-Mann oder eben als Bankspieler. Ich meine, stellt euch das vor, wenn er dann ein bisschen auf ein paar Dollars verzichtet, was ich ihm durchaus zutraue für den Erfolg, dass er auf ein paar Dollars verzichtet dann in 2, 3 Jahren. Und dann ist das ja wirklich ein absoluter Luxus, vielleicht dann noch 1, 2 Stars zu haben und dann einen Steph Curry, der auf der Seite steht und ab und zu mal heiß läuft. Also ich denke, da kann er noch ganz, ganz viel erreichen in seiner Karriere. Das ist wirklich ganz toll, diese Saison, wie Steph Curry, einfach ein sympathischer Typ, wieder ein bisschen wenigstens zurück ist im Fokus. Jetzt zu einem Team, was wirklich überrascht hat, und zwar vor allem im Hinblick auf die Defense. Und das sind wirklich die Houston Rockets. In den letzten Jahren ja alles andere als bekannt für krasse Defense. Die haben aber wirklich sich gesteigert dieses Jahr nach dem Abgang von James Harden. Sind die jetzt doch tatsächlich im Defensive Rating das viertbeste Team der Liga? Also eine ziemlich unglaubliche Entwicklung. Andererseits, naja, James Harden war natürlich ein Defense-Allergiker und für die Teamchemie stand es ja wohl da auch, wie man gehört hat, nicht zum allerbesten in der letzten Zeit. Macht natürlich auch nicht viel Spaß, wenn man immer nur in der Ecke steht und man wartet, dass James Harden irgendwie was kreiert und ab und zu mal da noch ein Wurf für einen abfällt. Aber jetzt dieses Jahr haben sie es umgedreht. Natürlich auch ein Verdienst des neuen Coaches Steven Silas, für den es mir also echt leid tat. Der kommt da rein, hat endlich als dunkelhäutiger Coach ja wirklich da mal einen Job bekommen. Es sind ja immer noch ganz wenige Afroamerikaner, die in Coaching-Positions da sind in der NBA. Und dann tat es mir also echt leid für ihn, dass er da mit diesem Chaos, mit diesem Scherbenhaufen wirklich zu tun hatte. Und jetzt natürlich sind sie doch ein ganz interessantes Team da mit John Wall, DeMarcus Cousins, die da in den Sonnenuntergang reiten sozusagen und nochmal ihren dritten Frühling erleben in der NBA. Und tatsächlich stehen sie jetzt als großes Überraschungsteam wirklich da mit der viertbesten Defense da. Für mich die große Überraschung in der Defense neben den New York Knicks, die ja noch besser stehen. Aber gut, es zeigt natürlich ein bisschen auch die Einstellung des Teams. Natürlich müssen die jetzt auch in der Defense was reißen. Und für mich ist natürlich Defense, ja, zum einen ist es ein bisschen schwieriger, Defense zu beobachten natürlich als die Offense. Wenn man ein Basketballspiel schaut, da schaut man eigentlich auf die Offense. Die Defense, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen und auch mal anhalten und zurückspulen. Das macht natürlich nicht jeder, aber ich mache das ab und zu. Und da ist mir natürlich aufgefallen, gut, es gibt eigentlich so 3 Kategorien, die einem verraten, ja, wovon hängt es ab in der Defense. Die eine ist natürlich mal das defensive Talent. Habe ich die Leute, habe ich da wirklich Defender mit langen Armen, die flexibel sind, die switchen können, ja, die ein Tempo, hohes Tempo gehen können? Das ist schon mal der erste Punkt. Das haben die Houston Rockets, aber das ist nicht ihr starkes Pfund, mit dem sie da wuchern. Nämlich der zweite Faktor für gute Defense, die ist natürlich die Einstellung. Na, nicht jeder NBA-Spieler hat an einem Dienstagabendspiel gegen Cleveland oder ein anderes Team, will jetzt gar nichts gegen die Cavs sagen. Ja, aber einfach ein Team, was eben weiter unten steht, was kein Top-Team ist. Und da haben doch viele NBA-Spieler die Einstellung, naja, ich spiele meinen Stiefel runter, aber ich gebe jetzt nicht immer die höchste Konzentration da in der Defense. Ne? Und das ist also eben Einsatz, Konzentration und der Wille auch gut zu verteidigen. Und das ist natürlich das große Pfund der Rockets dieses Jahr. Deswegen stehen sie da so gut. Sie haben immer den Willen, den Einsatz. Da sind Spieler wie Eric Gordon, der kämpft plötzlich da sich total ab in der Defense. Und das ist natürlich ein Pfund da, mit dem sie wuchern können. Ja, und der dritte Punkt, das ist natürlich der defensive IQ. Ja, was nützen mir die besten Anlagen, wenn ich einfach jeden Switch, wenn ich jede Help-Defense verpenne, wenn ich einfach die Anweisungen der Coaches, den Gameplan nicht umsetzen kann, dann nützen einem die besten Talente und der tollste Coaching-Staff, der nützt einem dann nichts, wenn das die Spieler einfach nicht umsetzen können. Und da sind doch die Rockets ganz gut aufgestellt. Sie haben ja natürlich PJ Tucker, der natürlich schon immer ein guter Defender ist, Christian Wood, naja, der kann da aber auch noch hinkommen, der Mann. Rebounding ist ja schon ganz passabel. Und sie haben also einige echt gute Defensivspieler da im Kader. Und aber genauso aus dem Nichts wie jetzt diese gute Defense der Rockets kommt ein Spieler, den ich wirklich nochmal hervorheben will. Und das ist der gute Jayson Tate. Der kommt da aus dem Nichts. Ja, ich kannte den überhaupt nicht. Der hat 2014 bis 2018 in Ohio State gespielt, hat da zwar gute Spieler geliefert, kam aber wirklich nicht auf dem Radar und kam auch nicht in die NBA rein. Er hat dann eine Saison bei den Antwerp Giants gespielt in Antwerpen, also in der belgischen Liga. Nichts gegen diese Liga, aber ist natürlich international nicht gerade allererste Sahne. Und dann 2019 bis 2020 ist er zu den Kings gegangen. Ja, aber nicht etwa nach Sacramento, sondern zu den Sydney Kings in Australien. Hat da eine ganz gute Saison gespielt, kam auch ins Finale. Aber dass der jetzt so schnell die Umstellung schafft auf die NBA und da wirklich gut produziert, das war also überhaupt nicht zu erwarten. Und ist für mich auch ein echt cooler, sympathischer Typ, der also echt nett rüberkommt. Der kommt jetzt einfach aus dem Nichts, ja, fungiert so ein bisschen als defensiver Glue Guy und Spot-Up-Shooter. Macht jetzt alle 26 Spiele mit, macht auch so 26 Minuten im Schnitt mit einer ganz passablen Field Goal Percentage, also von 53%, gar nicht mal schlecht. Dreier ist natürlich noch ausbaufähig, aber also er macht da aus dem Stand 9,2 Punkte und 5 Rebounds und der hat natürlich einen ganz großen Impact defensiv. Der ist eigentlich in allen Lineups, 3-4 Mann Lineups, wenn man da auf Plus-Minus guckt, ist der ganz vorne dabei bei den Rockets. Der hat überall ein positives Plus, Minus. Natürlich ist dieser Wert nur bedingt aussagekräftig, verleiht doch aber neben dem optischen Eindruck immer einen guten Anhaltspunkt über die Defense. Das ist also wirklich eine ganz interessante Geschichte und die Rockets finde ich sowieso ein ganz interessantes Team, mal zu gucken, wie die sich jetzt entwickeln. In Houston natürlich ist man erstmal traurig jetzt, das Footballteam ist ja auch, naja, reden wir nicht drüber. Und dieses Team natürlich dieses Jahr kann nicht das erreichen, was sie in den letzten Jahren geschafft haben, in den Playoffs immer mitzumischen. Außer im letzten Jahr haben sie ja da immer eine gute Rolle gespielt, den ganz großen Wurf nicht geschafft. Aber jetzt, ich sehe da durchaus einen geglückten Neuanfang. Mit Spannung haben alle Fans natürlich das Spiel der Suns gegen die Sixers erwartet. Es konnte nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen, das Spiel. Beide Teams haben sich doch irgendwie sehr schwer getan, vor allem aus der Distanz zu treffen. Ja, die Sixers wurden auf jeden Fall getragen von Joel Embiid, der gleich mal mit 11 Zählern im ersten Viertel da angegriffen hat. Aber leider konnte dann die Bank nicht da so anknüpfen und dann im dritten Viertel kam natürlich die große Zeit von Devin Booker, 12 Punkte machte er da in kürzester Zeit und die Suns legen da den letzten Endes entscheidenden Spurt hin, 10-0 sind sie da losgegangen und insgesamt war es eigentlich die starke Bank der Suns, die also die Bank der Sixers wirklich extrem da weggeballert hat. 49-20 Punkte ging das da aus, das Duell der Bänke. Edmund Moore, Dario Saric, Cameron Johnson machten da wirklich einiges. Chris Paul, ja, kratzte da wirklich am Triple-Double und letzten Endes war das dann einfach zu viel für die Sixers, die nicht ihren besten Tag erwischt haben und letzten Endes dann noch relativ deutlich mit 120-111 unterlegen sind und da noch eine ganz schöne Schlappe in einem doch, ja, wichtigen Spiel, was ganz schön im Fokus stand, hinnehmen musste und was hat sie jetzt ein bisschen zurückgeworfen, stehen jetzt nur noch bei 18-9, schauen wir mal, wie es da weitergeht, für mich nichtsdestotrotz, die Sixers auch brandheiß und also für mich der Anwärter Nummer 1 auf die Krone im Osten. Ganz anders sah das da aus beim zweiten Highlightspiel des Wochenendes, was ich euch vorstellen will. Die Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets. Die Warriors aus der Bay Area unterliegen damit 117-134 in einem irren Shootout. Absoluter Wahnsinn, was da abging. Das sind ja fast All-Star-Game-Stats. Ja, und vor allem James Harden, 19 Punkte, 8 Rebounds und sagenhafte 16 Assists. Hat da also die Defense der Warriors immer wieder auseinandergenommen. Und dazu natürlich Kyrie Irving, 23 Punkte und KD hat sich auch nicht lumpen lassen und hat nochmal ganz gut mitgemischt. Aber man muss sagen, die Defense spielte in diesem Spiel wirklich keine große Rolle. Die Dubs gingen eigentlich von Anfang an in Rückstand, jagten dem dann hinterher. Und eben ihnen fehlt da einfach die Firepower. Steph Curry, der machte zwar da 27 Zähler, auch ziemlich effektiv, 10 von 17 aus dem Feld, aber nur eben 2 von 9 seiner Distanzwürfe hat er getroffen. Das ganze Team auch nur 9 von 34. Das ist natürlich nicht so überragend. Fragt sich auch, warum man dann so weiterballert, wenn man eben gar nichts trifft eigentlich. Das war ein bisschen schade. Da hätte ich doch erwartet, dass man mehr zum Korb zieht und da nicht nur sein Heil in einem wilden Dreiergeballer sucht. Schließlich noch zum Trade-Block. Allzu viel war nicht los. Einen ja etwas überraschenden Trade gab es eben zwischen den Pistons und den New York Knicks. Da hat also Derrick Rose seine Koffer gepackt, hat die Motor City verlassen Richtung Big Apple. Im Gegenzug kommen Dennis Smith Jr. und der 2021er Pick von den Charlotte Hornets über die Knicks, eben ein Second-Round-Pick zu den Pistons. Ja, was soll man dazu sagen? Zu diesem Trade kam etwas überraschend. Natürlich ist Derrick Rose ein Lieblingsspieler von Tom Thibodeau, der ja hier in New York bei den Knicks einiges bewegt hat schon. Und da werden wir auch in den nächsten Folgen uns auf jeden Fall mit beschäftigen, mit dem Aufstieg der Knicks aus der Bedeutungslosigkeit jetzt immerhin zu einem Team, was wirklich mit Kampf und Einsatz und teilweise doch überraschenden Ergebnissen da auf die Beine gestellt hat. Ja, aus Sicht der Pistons ist natürlich ganz klar ein Trade für die Zukunft. Man gibt eben Derrick Rose ab, erhält dafür einen Pick und ja, mit Dennis Smith Jr., ein Spieler, der durchaus noch Potenzial hat. Er hat hier und da mal in Dallas das aufblitzen lassen, was er kann. Ein Spieler, der sehr stark über die Athletik kommt. Ein paar krachende Dunks hat er natürlich immer in seinem Arsenal. Aber es fehlt ihm doch so ein bisschen an der Übersicht, die man einfach braucht als Guard und auch ein bisschen am Spiel-IQ. Aber er ist noch jung und also in New York, da war er so ein bisschen draußen, man hatte ihn aufgegeben und jetzt bei den Pistons kann er eigentlich da relativ entspannt frei aufspielen. Man hat keinen großen Druck, Spiele zu gewinnen. Er hat nicht so eine große Workload, wer da auf sich haben. Da sind ganz andere Leute bei den Pistons am Drücker. Stichwort Jeremy Grant, der ja ganz schön explodiert ist da und jetzt eine größere Rolle einnimmt. Von daher ein Trade aus Sicht der Pistons, der also doch sinnvoll war. Aus Sicht der Knicks, man hat halt einen Second-Round-Pick abgegeben, jetzt für einen kurzfristigen Erfolg, da ums Play-in-Tournament zu spielen. Finde ich an sich ganz gut, mal was zu riskieren. Andererseits versucht man ja wirklich was aufzubauen und das Team eigentlich spielt doch jetzt einen ganz schönen Ball und da hätte ich es eigentlich schön gefunden, das weiter so durchzuziehen. Jetzt wird natürlich Elfrid Payton weniger Spielzeit bekommen. Kurzfristig hat man jetzt ein bisschen Scoring bekommen von Derrick Rose, aber jetzt Knockdown, 3-Punkt-Schütze, den eigentlich die Knicks viel besser gebrauchen könnten, den haben sie jetzt da nicht bekommen in Rose. Der kann zwar hier und da mal einen Dreier einstreuen, das ist aber eher ein Spieler aus der Midrange und am Korb, der da seine Punkte macht. Und das eigentlich haben die Knicks eh schon, die bräuchten jetzt eigentlich mal ein paar Spieler, die Assists spielen und die aber auch von draußen gefährlich sind. Das war also die erste Episode vom NBA Fan Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls richtig Bock und gute Laune gebracht, hier mal schön auszupacken. Und ich freue mich also über jeden da draußen, über jeden Zuhörer und natürlich genauso über jeden, der ein Like da lässt oder vielleicht sogar die Sendung followt und dann am nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Thema dann unter anderem das NBA All-Star Game, die ganze Kontroverse darum, NBA All-Star Picks und natürlich wie immer das Neueste vom Tage. Bis dahin!